SRF 3.
Man kann ja nie wissen. Der Bundesrat bleibt dabei, er will den Atomwaffenverbotsvertrag vorerst nicht unterschreiben, trotz Protesten. Man ist schlauer geworden. In der Schweiz ist es seit heute, gibt es die modernste PET-Recycling-Anlage Europas. Sie macht neu aus alt neu. Homosexuelle, Ehebrüchige und Diebe leben gefährlich im Sultanat Brunei. Es drohen barbarische Strafen trotz internationaler Proteste. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Das erstaunt auf den ersten Blick. 120 Länder haben den internationalen Atomwaffenverbotsvertrag der UNO bereits verabschiedet. Er verbietet den Besitz von Atomwaffen. Doch ausgerechnet die Schweiz mit ihrer betont humanitären Tradition macht da nicht mit, weil sie will den Vertrag nicht unterschreiben. So hat es der Bundesrat letzten Sommer entschieden, denn schließlich wäre man in einem Ernstfall vielleicht froh um den Schutz befreundeter Atommächte. Und dabei bleibt es auch mindestens vorerst. Trotz Protesten aus dem Parlament kann sich der Bundesrat nicht für eine Unterschrift begeistern. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Der Bundesrat möchte sich noch einmal etwas Zeit geben. Bis Ende 2020 wolle er vertieft prüfen, wie er schreibt, ob er dem Atomwaffenverbotsvertrag nicht doch beitreten möchte. Damit widersetzt sich die Landesregierung dem Willen des Parlaments. Dieses hat vor 3 Monaten eine Motion überwiesen, die den Bundesrat auffordert, den Vertrag so schnell wie möglich zu unterzeichnen. Die Motion eingereicht hatte der Genfer SP-Nationalrat Carlos Sommaruga. Er sagt heute:
«Ich bin sehr überrascht auf diese Entscheidung, weil der Nationalrat wie der Ständerat haben eine klare Positionierung mit einer Motion gehabt. Und da es gibt eine Verzögerung vom Bundesrat, es ist eine Verachtung des Parlaments.»
Von einer Verachtung des Parlaments spricht also SP-Nationalrat Sommaruga. Der Bundesrat hingegen argumentiert, er brauche Zeit, um neueste Entwicklungen zu berücksichtigen. Dazu gehört namentlich die Kündigung des Abrüstungsvertrags über atomare Mittelstreckenraketen durch die USA und Russland. Das sei kein neues Argument, erwidert Sommaruga.
«Alle Argumente, die jetzt kommen in der Bundesratentscheid, waren schon bekannt, wenn das Parlament sich entscheidet hat.»
Der Bundesrat seinerseits betont, er wolle die Lage nun immerhin schneller analysieren als einst vorgesehen. Noch letzten Sommer stellte er eine Neubeurteilung für spätestens 2025 in Aussicht. Nun also will er das schon bis 2020 tun. Auch das widerspricht allerdings dem Willen des Parlaments. Eine Motion der Außenpolitischen Kommission des Ständerats forderte genau das, was der Bundesrat nun vorhat, also eine neue Standortbestimmung bis Ende 2020. Der Ständerat lehnte diese aber ab. Stattdessen forderte er die umgehende Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags. Der Druck bleibt bestehen. Der Schweizer Ableger der internationalen Kampagne für die Abschaffung von Atomwaffen reichte vor 10 Tagen eine Petition mit 26'000 Unterschriften ein. SP-Nationalrat Sommaruga kündigt an, er denke auch über eine Volksinitiative nach.
News lieferte heute die Uni Zürich. Sie will mehr Transparenz schaffen. Pascal Schmitz von der Nachrichtenredaktion, wie genau will sie das tun?
Ja, sie will öffentlich machen, wie viel Geld sie von Unternehmen und Privaten erhält und in welche Projekte diese Gelder fließen. Offengelegt wird aber nicht alles, nur die Beiträge über 100'000 Franken. Diese Beiträge von Dritten werden für die Uni immer wichtiger. Im vergangenen Jahr gingen über 120 Millionen Franken aus der Wirtschaft oder vom Privaten an die Universität. Das sind über 8% des Gesamtumsatzes. Hintergrund für die Transparenzoffensive der Uni ist übrigens ein umstrittener Sponsoringvertrag mit der Grossbank UBS aus dem Jahr 2012. Bundespräsident Ueli Maurer hat den Erbprinzen Alois von und zu Liechtenstein zu einem Staatsbesuch empfangen. Maurer und der Erbprinz trafen sich auf dem Bahnhof in Sargans und fuhren anschließend in einem Sonderzug nach Bern, wo dann auf dem Münsterplatz der Empfang mit militärischen Ehren stattfand. Das Fürstentum Liechtenstein feiert dieses Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Seit 100 Jahren nehmen Schweizer Botschaften in zahlreichen Ländern die Interessen Liechtensteins wahr.
Abend.
Ich weiß nicht genau, wie das in Liechtenstein ist, aber wir Schweizer, wir sind Weltmeister, was das Recycling angeht. Da kommt Glas zum Altglas, Dosen zum Aluminium und Getränkeflaschen in die PET-Sammlung. Abfalltrennung gehört bei uns in der Schweiz zum Alltag. Doch auch unsere Nachbarn Deutschland und Österreich schlafen nicht, holen auf und bieten uns die Stirn. Doch das lässt die Schweiz nicht auf sich sitzen und zieht nun wieder davon. In Bilten, im Kanton Glarus, ist heute eine niegelnagelneue PET-Recycling-Anlage in Betrieb genommen worden. Es ist die modernste Anlage dieser Art in Europa und sie kann mehr als die alten. Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu.
83% aller PET-Flaschen werden in der Schweiz wiederverwertet. In einer neuen PET-Flasche steckt aber nur gerade ein Viertel rezyklierter PET-Kunststoff. Der Rest wird für andere Produkte verwendet, weil die Qualität für eine Lebensmittelverpackung zu schlecht ist. Die neue Anlage von Polyrecycling in Bilten im Kanton Glarus setzt neue Maßstäbe. Neu soll es möglich werden, alten PET-Kunststoff vollumfänglich zu rezyklieren, sagt der Geschäftsführer des Unternehmens, Kaspar van den Dungen.
Wir machen auf diese Gelände, machen wir jetzt von alter Flasche, machen wir neue Flasche in eine optimierte Technologie, in eine optimierte Qualität, damit der Kreislauf funktioniert.
In der Fabrikhalle ist es laut. Gepresste Ballen von alten PET-Flaschen werden angeliefert. Über ein Förderband gelangen sie ins Halleninnere. Zuerst werden sie geschreddert. Eine Maschine sortiert anschließend störende Kunststoffteilchen aus, zum Beispiel die Flaschendeckel. Dann wird der PET-Kunststoff in einem Laugenbad gewaschen. Nun folgt das Kernstück der neuen Technologie, eine mehrere Meter hohe silbergraue Anlage. Um auch die kleinsten Verunreinigungen entfernen zu können, wird dort der Kunststoff in einer Vakuumkammer stark erhitzt und anschließend filtriert. So könne man eine Reinheit von annähernd 100% erreichen. Gekostet hat die Anlage 25 Millionen Franken. Mit auf dem Rundgang durch die Fabrikhalle ist auch Robert Bühler, Präsident von PET Recycling Schweiz. Für die neue Anlage findet er lobende Worte.
Ich denke, es ist ein Beweisstück, dass Recycling Sinn macht und dass eine PET-Flasche ein Wertstoff ist und nicht ein Abfallprodukt ist.
Sinn mache das Recycling von PET-Kunststoff auch aus Sicht des Umweltschutzes. Von rund 45.000 Tonnen Kunststoff werde 37.000 Tonnen wiederverwertet. Durch dieses Recycling könne man immerhin 43 Millionen Liter Erdöl einsparen, was umgerechnet der Menge von 3000 Tankwagen entspreche.
Und wir haben noch ein paar Auslandmeldungen. Es ist einiges gegangen heute in der EU-Politik. Unter anderem steht Polen einmal mehr in der Kritik, weil es das Land mit der Gewaltentrennung nicht so genau nimmt, Pascal Schmitz.
Genau, die EU hat darum schon zum dritten Mal ein Verfahren wegen Verletzung der EU-Verträge eingeleitet. Konkret geht es um ein Gesetz, das Ermittlungen und Strafen gegen Richter ermöglicht aufgrund ihrer Urteile. Das sei eine Einschüchterung. So würden Richter systematisch der politischen Kontrolle unterworfen, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans. Dann hat sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zum Brexit geäußert und er bleibt dabei. Eine Verschiebung des Brexit über den 12. April hinaus sei nur möglich, wenn Großbritannien den ausgehandelten Vertrag akzeptiert. Dafür werde man bis zum Schluss arbeiten, sagte Juncker vor dem EU-Parlament. Die britische Premierministerin Theresa May hatte gestern angekündigt, sie werde in Brüssel nochmals um einen kurzen Aufschub bitten. Heute will sie mit Vertretern der Opposition sprechen, um einen Ausweg zu finden. Dabei geht es um das künftige Verhältnis mit der EU. Dann nach Österreich. Das Land plant die Einführung einer Digitalsteuer als erstes Land in Europa. Die Regierung hat ein entsprechendes Gesetzespaket vorgestellt. Ab 2020 sollen große Internetkonzerne wie Google oder Facebook eine Steuer von 5% auf ihren Umsatz aus Online-Werbung zahlen müssen. Zudem soll der Onlinehandel von außerhalb der EU stärker besteuert werden. Die österreichische Regierung rechnet mit jährlichen Steuereinnahmen von über 200 Millionen Euro. Auch in der EU wurde in den letzten Monaten über eine solche Digitalsteuer diskutiert, jedoch konnten sich die Staaten nicht auf eine gemeinsame Lösung einigen.
Info 3 Abend.
Sollen Schwule und Lesben heiraten dürfen? Über diese Frage wird in der Schweiz seit einigen Jahren diskutiert. Und auch wenn es im Jahr 2019 kaum zu fassen ist, andernorts auf der Welt geht es für Homosexuelle keineswegs ums Heiraten, sondern um Sein oder Nichtsein. Jüngstes Beispiel Brunei. Im reichen Ölstaat in Südostasien riskiert künftig die Todesstrafe, wer beim gleichgeschlechtlichen Sex erwischt wird, allen internationalen Protesten zum Trotz. Aus Bangkok, Matthias Peer.
Khairul ist 19 Jahre alt, er ist schwul und seit heute droht ihm die Todesstrafe, wenn er beim Sex mit einem anderen Mann erwischt wird.
It does scare me.
Es macht mir Angst. Es ist nicht so sehr die Angst vor dem Tod, aber dass meine Familie zusehen müsste, wie ich sterbe. Oder dass sie selbst die Steine auf mich werfen werden und mich jeder hassen wird, weil ich schwul bin. Die neuen Scharia-Vorschriften in Brunei betreffen nicht nur Homosexuelle. Die Todesstrafe droht Muslimen in dem Land nun auch im Fall von Ehebruch. Dieben kann künftig die rechte Hand amputiert werden und im Wiederholungsfall auch der linke Fuß. Gegen die neuen Regeln gab es massiven Widerstand. Die UNO-Menschenrechtskommissarin forderte, auf die drakonischen Strafen zu verzichten. Doch bei Sultan Hassanal Bolkiah, der in Brunei seit Jahrzehnten herrscht, stießen die Kritiker bisher auf kein Gehör. Er begründet die harten Strafen damit, dass es um Handlungen gegen die Lehren des Islam gehe. Der Menschenrechtler Matthew Wolfe, Gründer der Organisation The Brunei Project, vermutet aber innenpolitische Gründe. Das Land war in der Vergangenheit sehr wohlhabend. Es verfügt über große Erdölvorkommen, aber die Wirtschaft entwickelt sich nun schon seit einiger Zeit schlecht. Einige glauben, dass die Regierung jetzt mit diesen harten Gesetzen versucht, ihre Macht zu stärken, weil sie sonst wohl an Autorität verlieren würde. Das Sultanat leidet unter steigender Arbeitslosigkeit. Die Wirtschaft könnte nach dem Inkrafttreten der Scharia-Regeln noch weitere Probleme bekommen. Mehrere Prominente, wie der Schauspieler George Clooney und der Sänger Elton John, haben zum Boykott von Unternehmen aufgerufen, die in Verbindung mit Bruneis Regierung stehen. Sie zielen damit vor allem auf Luxushotels, die Brunei in Europa und Amerika betreibt. Menschenrechtler weisen darauf hin, dass Brunei nicht das einzige Land in der Region ist, in dem im Namen der Scharia grausame Strafen vollstreckt werden. In der indonesischen Provinz Aceh werden Homosexuelle regelmäßig öffentlich mit Stockschlägen bestraft. Auch in Malaysia sind vor wenigen Monaten zwei lesbische Frauen zu Stockschlägen verurteilt worden. Hinter den Strafen steht aus Sicht von Experten ein zunehmender religiöser Fundamentalismus in der Region.
Und zum Schluss der Sendung noch ein kurzer Blick auf Börse und Wetter, Pascal Spitz.
Und die Börsendaten, die kommen von SIX. Der Swiss Market Index liegt demnach im Moment bei 9.555 Punkten plus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 12,01 gehandelt und der Dollar zu 99,64 Rappen. Und der kurze Blick aufs Wetter: bis zum Donnerstagmorgen setzt überall Niederschlag ein. Schnee gibt es ab 400 bis 700 Metern bei 3 bis 6 Grad im Norden.
Das war Info 3. Im Studio waren heute Pascal Schmitz, Dominik Rolli und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.